Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Ziemlich genau 7 Monate nach dem Super Bowl 51 in Houston fängt die neue NFL-Saison an. Damals haben die New England Patriots einen unglaublichen Rückstand gegen die Atlanta Falcons noch aufgeholt. Aber wie wird die Saison 2017 ausgehen? Das wissen wir im Moment noch nicht, aber wir haben uns prominente Hilfe geholt, um mal die NFL-Saison vorauszuschauen. Und das tue ich mit keinem geringeren als dem RAN-NFL-Experten Roman Motzkus. Er hat sich die Zeit genommen, mit mir über alle Divisionen zu schauen und mal Bewertungen abzugeben, wie die Saison denn laufen könnte für die einzelnen Teams. Hört heute die NFC East nach. Die NFC East in der letzten Saison, angeführt von den großartigen Dallas Cowboys mit damals Dak Prescott und Ezekiel Elliott. Wie wird es diese Saison laufen? Das und weitere Fragen beantwortet jetzt Roman Motzkus. Die NFC East hatte letztes Jahr ein Bild, wie es sich sehr viele Fans dann auch immer gewünscht haben. Die Dallas Cowboys auf Platz 1 mit 13-3, dahinter die New York Giants 11-5, dahinter die Mannschaft aus Washington 8-7 und die Philadelphia Eagles 7-9. Die Dallas Cowboys in der NFC East Erster geworden, 13-3, Playoffs raus in den Divisional Playoffs gegen Green Bay, relativ dramatisch rausgeflogen. Head Coach ist Jason Garrett seit 2010. Sie haben in der Defensive ein ganz kleines bisschen was gemacht und sie haben Wide Receiver Ryan Switzer gedraftet, Cornerback Nolan Carroll haben sich geholt, dann noch einen weiteren Cornerback mit Chidobe Awuzie, Jordan Lewis haben sie auch gedraftet und Defensive End Demontre Moore abgeben haben sie müssen. Brandon Carr, Barry Church, unter anderem auch Maurice Claiborne, Carr und Claiborne, die beiden Cornerbacks vorher, Terrell McLean und J.J. Wilcox. Jetzt gibt's die große Geschichte um Ezekiel Elliott. Der ist für 6 Wochen oder beziehungsweise 6 Spiele gesperrt worden, weil er häusliche Gewalt angewendet hat. Sie haben eine Bye-Week dann noch, ich glaube es ist in der Woche 5, und müssen jetzt 6 Spiele auf ihn verzichten, auf Ezekiel Elliott. Dak Prescott, der letztes Jahr so mit Ezekiel Elliott ein kongeniales Duo abgegeben hat, kann er auch ohne Ezekiel Elliott scheinen?
Ich denke schon, da Dak Prescott ja sehr, sehr viel, genauso wie auch Elliott in der vergangenen Saison, von der Offense-Line gelebt hat. Das war mit Abstand die beste Laufoffensive, die in der NFL sich irgendwo vorgestellt hat. Von daher, wenn da jetzt auch nicht zu viele Probleme in Umstellungen oder Neuigkeiten gibt, dann gibt es quasi einen Neuzugang, den die Dallas Cowboys ja eigentlich schon letztes Jahr hatten und der aber nicht ein einziges Spiel gespielt hat, nämlich Darren McFadden. Dazu muss man da noch Alfred Morris nehmen, ehemaliger Starter der Washington Redskins. Und jetzt packen wir das alles mal in einen Topf, rühren kräftig um, nehmen die Grundzutat Offense-Line der Dallas Cowboys plus Dak Prescott in seinem zweiten Jahr. Das heißt, er hat jetzt schon einige Spiele unterm Gürtel, weiß, wie die NFL funktioniert. Und hat 2 erfahrene Running Backs dahinter, mit McFadden und Morris. Ich sehe noch nicht so, dass der Ausfall von Elliott die Dallas Cowboys jetzt ins Verderben treiben wird. Und daher glaube ich schon, dass die Offense sehr, sehr ähnlich spielen wird. Das heißt also sehr, sehr dominant, gerade an der Linie. Man kann nur hoffen, dass Prescott nicht in das tiefe Tal des zweiten Jahres fällt, weil das ist ja oftmals so, dass ein Rookie im ersten Jahr noch gar nicht nachdenkt, was er da alles macht und wie gut und wie schlecht das alles läuft, sondern einfach nur sein Stiefel runterspielt. Und im zweiten Jahr, wenn er auch viel Zeit hatte, in der Offseason drüber nachzudenken, probiert er es noch besser zu machen und macht es noch viel schlechter. Das ist ja oftmals so gerade. Man sagt ja auch, das zweite Jahr für einen Neuling ist das Schwerere. Das erste Jahr ist alles neu, da macht man einfach das, was die Coaches sagen, denkt nicht nach und alles gut. Von daher kann ihm natürlich die Offense-Line hier wieder mal ein sehr großer Faktor sein und vor allen Dingen, dass er weiß, dass hinter ihm 2 Jungs stehen, die beide schon in der Liga bewiesen haben, dass sie laufen können. McFadden hat sich im vergangenen Jahr in der Offseason zu Hause ist er die Treppe runtergestürzt und hat sich den Ellbogen gebrochen und hat damit den Weg für Elliott überhaupt erst frei gemacht. Das ist dieses Jahr ein bisschen andersrum. Auch unfreiwilligerweise macht Elliott jetzt den Weg für die beiden Jungs frei. Von daher glaube ich, die Offense wird gar nicht so das Problem sein. Eher wird es ein bisschen schwieriger werden in der Defense. Da gibt es ja einen Abgang, gerade auch noch zum schlechtesten Zeitpunkt sozusagen. McClain, der weggegangen ist, der Defense Tackle, der in der Mitte eigentlich immer ganz gut für einen Runstop war. Da haben sie sich jetzt Taco Charlton geholt. Der ist sehr groß und stark und ist eigentlich ein sehr, sehr guter Runstopper, der eigentlich auf der Außenposition spielt, als Defense End. Und vielleicht, wenn sie ihn noch ein bisschen füttern und noch ein bisschen kräftiger machen, dann rutscht er auch als Defense Tackle in die Mitte, weil da werden sie am meisten angegriffen werden, weil da ist die Möglichkeit, vielleicht Sean Lee in der Mitte als Linebacker am besten zu blocken für die gegnerische Offense-Line und dann mit dem Running Back an ihm vorbeizukommen. Also das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Allgemein die Erfahrung der Defense, die jetzt nicht so wahnsinnig im Rampenlicht stand, weil da hat natürlich Elliott und Prescott gestanden. Da war kein Platz mehr für die Defense. Also das sollte dieses Jahr vielleicht vernünftig funktionieren. Und dann haben sie eine Möglichkeit, wieder ganz, ganz weit nach vorne zu kommen.
Kann Ezekiel Elliott einfach nach 6 Wochen wieder ganz normal weitermachen? Ich meine, die Routen wird er noch kennen und er wird wahrscheinlich das Playbook auch noch richtig kennen. Aber wie schwer ist es wohl für jemanden wie Ezekiel Elliott dann nach 6 Wochen zurückzukommen?
Das wird ein richtiges Dilemma werden können. Ich sag's extra als können, weil das könnte ähnlich enden wie mit Tony Romo in der vergangenen Saison. Jetzt nicht so, dass Elliott danach dann gleich arbeitslos ist, sondern eher, dass es halt, dass die beiden Running Backs, die ich schon angesprochen habe, McFadden und auch Morris, ihm da so ein bisschen den Platzhirschen streitig machen und er nach 6 Wochen zurückkommt, natürlich auch Trainingsrückstand haben wird mit der Mannschaft. Er darf ja dann, wenn er die Sperre antritt, auch nicht mit der Mannschaft trainieren. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Er muss sich selber fit halten. Das wird für einen jungen Spieler gar nicht so einfach sein. Und für ihn wird es eine neue Situation sein. Wenn er zurückkommt, kann es sein, dass er eventuell nur Nummer 2 oder Nummer 3 ist. Also ich rechne mal nicht damit, dass er gleich in seinem ersten Spiel nach der Sperre gleich wieder startet. Das wird interessant zu sehen sein, wie er erstens mit der Situation umgeht, zweitens, wie die Cowboys mit ihm umgehen, weil Romo war zum Beispiel ein absoluter Teamspieler, der hat immer gesagt, ich bleibe hinter Prescott, solange es keine Probleme gibt. Und bin ich mal gespannt, ob Elliott, der ein bisschen anderer Typ ist, ob der da genauso bleibt.
Tony Romo hat sich letztes Jahr vorbildlich verhalten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Absoluter Sportsmanship. Der hat wahrscheinlich auch genau gesehen, was Prescott da macht, ne? Wie er reagiert hat, wie professionell er gespielt hat. Weil jetzt hat ja keiner, also wirklich gar keiner davon, ist davon ausgegangen, dass Prescott auch nur in die Nähe des Starting-Jobs kommt bei den Dallas Cowboys, als er gedraftet wurde in der 4. Runde, ganz spät. Und da haben sie alle gedacht, naja, klar, Romo ist jetzt wieder da und da gibt es noch einen Verletzten, beziehungsweise einen Backup-Quarterback. Aber die Misere ging ja los, als sich der dann schon im Trainingscamp verletzt hat und Romo dann auch noch im Preseason-Spiel sich den Rücken verletzt hat. Also, und dann aber, muss man ehrlich sagen, muss man auch mal den Arsch in der Hose haben, als Tony Romo, der immerhin einer der hochgehandelten guten Quarterbacks der Liga ist oder war, dann zu sagen, ey, der Rookie spielt besser, er führt das Team im Moment genauso, wie die Head Coach und General Manager es sich erwarten und vor allen Dingen auch Jerry Jones, der ja ein wichtiger Faktor ist als Owner und Präsident der Dallas Cowboys. Da war er gut beraten, erstens zu sagen, hey, mach das schon, und zweitens auch die Klappe zu halten und den Sportsmanship zu haben, zu sagen, hey, alles gut, ihr macht das schon und ich mache mein Training und wenn es drauf ankommt, dann bin ich da. Das war seine Maxime und das hat er sehr gut gemacht. Andersrum, dafür ist er den Job jetzt los.
Die Dallas Cowboys nochmal eine Saison 13-3?
Nein, nicht ganz. Also die werden dieses Jahr mehr zu kämpfen haben. Und die werden, wenn sie Pech haben, auch den Divisionssieg verpassen.
Ja, die Dallas Cowboys. Roman Motzkus gleich mal mit hier einer guten Ansage. Die New York Giants nämlich waren letztes Jahr dahinter auf dem 2. Platz 11-5. Sie sind in den Playoffs raus im Wildcard-Game gegen Green Bay. Head Coach ist Ben McAdoo seit dem letzten Jahr. Evan Ingram haben sie als Tight End gedraftet. Dalvin Tomlinson haben sie auch gedraftet. Brandon Marshall haben sie bekommen. Tight End Red Allison geholt und DJ Fluker Offensive Line. Im Abgang haben sie Marshall Newhouse gehabt, Jonathan Hankins, Calvin Shepard, Robbie Gould, Cody Sensabaugh, unter anderem Victor Cruz, den Wide Receiver, Richard Jenning, den Running Back. Die Frage, die erste Frage, die man sich dann bei den New York Giants immer stellt, wie fit ist Odell Beckham Jr.?
Der wird schon fit werden. Also, da glaube ich, natürlich ist er jetzt ein bisschen angeschlagen in der Preseason. Da sagen ja auch viele, warum muss er da überhaupt spielen? Er ist noch relativ jung. Von daher ist das nicht verkehrt, ihm die Möglichkeit zu geben, den Game-Win zu bekommen. Das heißt also, die Spielkondition sich aufzubauen, weil das ist ja das, was man im Training nicht wirklich trainieren kann. Da gibt's immer wieder mehr Unterbrechungen, da gibt's immer wieder mal mehr zu erzählen. Im Spiel, in einem Preseason-Spiel gegen ein anderes Team, also gegen einen fremden Gegner, da muss man längere Drives spielen, da muss man mehr laufen, da muss man mehr blocken, da wird man geschubst, gestoßen, da muss man selber blocken und so. Das ist ein anderer Einsatz, als wenn man im Training steht. Von daher ist das okay, dass er gespielt hat. Ist natürlich doof, dass er sich jetzt verletzt hat, aber der wird, ich denke mal, spätestens zum zweiten, dritten Spieltag auf jeden Fall fit sein. Und die Giants werden aber einen Teufel tun, in ihn zu früh wieder einsetzen. Es sei denn, er will unbedingt selber, aber dann würde ich ihn, wenn er nicht hundertprozentig fit ist, einfach auf die Bank setzen.
Mhm. Gibt es da noch die Probleme mit seinem Vertrag?
Ja, das wird es wahrscheinlich jedes Jahr irgendwie ein bisschen geben. Bei jedem Spieler, der im Mittelpunkt steht. Er ist ein Mittelpunktspieler. Er hat natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, so Jungs, jetzt legt mir mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch. Er hat, glaube ich, mal selber gesagt, er möchte der bestbezahlte Footballspieler werden, den die NFL hat. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Giants werden das nicht tun, ihn so gut zu bezahlen. Die werden ihn rausreichend bezahlen, der wird auch spielen, der weiß auch ganz genau, was er an den Giants hat. Wenn er woanders hingeht, muss er ja erstmal wieder zeigen, dass er mit dem anderen Quarterback auch spielen kann. Natürlich ist er ein absoluter Athlet, er hat absolute Hände, eigentlich braucht er nur eine Hand, also das haben wir ja oft genug gesehen. Von daher kann der überall spielen, aber er muss ja immer erstmal wieder in dieses System reinkommen. Und da passt er jetzt auch wirklich wunderbar in die New York Giants rein. Und wenn man ihm dann auch noch so einen Typ auf die andere Seite stellt, der ja auch kein so schlechter ist, nämlich Wide Receiver Brandon Marshall, dann kommt auch ein bisschen Aufmerksamkeit von ihm wieder weg, weil Marshall darf man auch nicht alleine lassen. Wenn der den schwächeren Cornerback bekommt und dann auch noch 1:1 spielen kann, weil Beckham mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann wird man merken, Beckham bekommt gar nicht mehr so viele Bälle, sondern die gehen dann zu Marshall rüber und dann müssen sie auf ihn aufpassen, dann geht das ganze Spiel wieder in die andere Richtung. Also das ist eine sehr, sehr interessante Kombination. Marshall hat nicht mehr so viele Jahre übrig in seinem Körper, aber mit der neuen Motivation, er muss auch nicht mal aus seinem Haus ausziehen, der kann ja, war ja vorher bei den Jets auch in New York, jetzt darf er bei den Giants spielen, im selben Stadion, kennt er alles, also das wird für ihn, glaube ich, eine super Saison werden. Und da bin ich gespannt, vor allen Dingen, ob die O-Line Eli Manning genug Zeit geben kann, einen von den beiden zu finden.
Hm. Du bist der Experte und ich bin nur ein Laie. Wie gut ist Eli Manning wirklich? Er hat 2 Super Bowl-Ringe und ich frage mich jedes Mal, jedes Jahr, wenn ich die Giants sehe, ist er wirklich so gut, dass er 2 Ringe hat? Ich meine, ist das Bild von ihm in der Loge, wo Peyton Manning den 2. Ring geholt hat, ist nach wie vor in aller Augen. Wie gut ist deiner Meinung nach Eli Manning wirklich?
Eli Manning ist absolut unterschätzt.
Ja.
Ja, er wirft ab und zu mal auch einen kleinen Butterfingerpass zum Gegner. Das hat aber Peyton Manning genauso gemacht. Also wenn man überlegt, dass der Kerl, seit er in der Liga als Starter auf dem Feld einmal aufgelaufen ist, alle Spiele, die er gespielt hat, hintereinander als Starter für die New York Giants gespielt hat, dann ist das eine Wahnsinnsvariante. Seit Eli Manning in die Liga gekommen ist, haben die Cleveland Browns 25 Quarterbacks verbraucht als Starter. Also nur mal so als Hausnummer. Mhm. Und da sieht man auch, wie gut Eli Manning ist, weil er ist nicht der Peyton, er ist auch nicht der Joe Montana und er ist auch nicht der Tom Brady. Aber er ist auf einer sehr ähnlichen Stufe, auch wenn er nicht so herausragend die Persönlichkeit bringt. Aber er wirft jedes Jahr um die 4000 Yards oder mehr. Er hat natürlich auch eine gewisse Anzahl an Interceptions, aber hey, wer so oft wirft, ist kein Wunder, dann geht auch mal was daneben. Und ganz, ganz viele Anteile hatte da auch der Rest seiner Offense, der dann einfach mal ihnen nicht genügend Zeit gegeben hat oder die Routen nicht gut genug gelaufen ist. Es ist ja immer so, die Statistik des Quarterbacks setzt sich aus Touchdowns und Interceptions und Completion Rate zusammen. Aber man weiß ja als Fan, als Mensch auf der Tribüne gar nicht so genau, sollte der Receiver jetzt nach links oder rechts laufen oder hat der Quarterback in die falsche Richtung geworfen. Das sehen die Coaches ja viel mehr. Und wenn man sieht, wie vertrauensvoll sie mit Eli Manning umgehen, dann wissen sie ganz genau, was sie an ihm haben. Und ich bin ehrlich gesagt ein wirklich respektvoller Mensch gegenüber Eli Manning, weil er hat was gezeigt, was viele Leute nicht können, nämlich kontinuierlich über die letzten 10 Jahre in der NFL zu bestehen und seinen Stiefel darunter zu spielen.
Wer bin ich auch, ihn zu kritisieren? Wie gesagt, er hat zwei Super Bowl Ringe, von daher, aber wie gesagt, jedes Mal oder jedes Jahr ist das Gleiche wieder, wo ich denke, ist er wirklich so gut? Aber der Experte hat gesprochen und er ist unterschätzt und ich werde es mir dieses Jahr wieder angucken. Wahrscheinlich holt er sich dieses Jahr den dritten Super Bowl Ring und dann halte ich für immer meine Klappe, was Eli Manning angeht. Die Washington Redskins haben letztes Jahr den dritten Platz erreicht, haben die Playoffs nicht erreicht. Head Coach ist Jay Gruden seit 2014. Bei den Zugängen haben sich Terrell Pryor geholt auf der Wide Receiver Position, DJ Swearinger als Safety, Zach Brown auf der Linebacker Position, Darryl McClain in der Defensive Line, Jonathan Allen haben sie dazu gedraftet. Abgänge sind die Wide Receiver Pierre Garçon und DeSean Jackson. Es ist das letzte Vertragsjahr von Kirk Cousins. Haben wir eine Lame Duck-Situation?
Mich würde es wundern, wenn Kirk Cousins hier nicht seinen Stiefel runterspielt, den er schon immer gespielt hat, seit er bei den Washington Redskins am Ruder ist. Weil, wenn er jetzt keine gute Saison hinlegt, kriegt er auch keinen guten Vertrag irgendwo anders. Also die Headcoaches sind ja nicht doof. Also da muss man ja wirklich sagen, man sieht auch den Charakter eines Spielers in Vertragssituationen und auch in Spielsituationen beim Gegner, ganz klar. Ja, er wollte dieses Jahr nicht unbedingt das Franchise-Tag wieder haben. Er wurde ja quasi gezwungen, in Washington zu bleiben mit ganz, ganz viel Geld. Fast 24 Millionen Dollar, die er dieses Jahr, nur dieses Jahr alleine an Grundgehalt bekommt. Also das ist schon mal ein ordentlicher Schub. Er wollte eigentlich in der Saison weg, in der Offseason. Wurde mit San Francisco in Verbindung gebracht. Kyle Shanahan hätte ihn bestimmt auch sehr gerne genommen. Aber es geht nicht, weil der Besitzer und der Headcoach gesagt haben, nein, du bleibst hier. Das mussten sie ihm teuer bezahlen, schon das zweite Mal hintereinander. Und hundertprozentig zufrieden wird er nicht sein. Aber man hat ihm nicht nur das, sondern man hat ihm auch noch seine beiden Wide Receiver, die er am besten kannte und am besten mit ihnen konnte, auch noch weggenommen. Ne? Das muss man dazu sagen. DeSean Jackson und Pierre Garçon sind abgewandert. Jackson nach Tampa Bay und Garçon nach San Francisco. Da sind natürlich schon ein paar Fragezeichen, wie gerade jetzt die neuen, wie Terrell Pryor und andere dann mit ihm da auch wirklich harmonieren können. Ich habe das Spiel am Wochenende in der Preseason 3 kommentieren dürfen, Washington gegen Cincinnati, und war ehrlich gesagt sehr negativ überrascht über die Offense, die Starting Offense der Washington Redskins in den ersten anderthalb Quartern. Da lief ehrlich gesagt noch nicht wirklich viel zusammen. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da muss noch ganz viel mehr Chemie bestehen bzw. aufgebaut werden, weil da sind noch nicht alle auf derselben Seite des Playbooks. Und da muss einiges passieren. Allerdings andersrum haben sie sich ganz, ganz viel Potenzial in der Defense geholt. Also McGee als Defense-Liner und auch McClain sind beides gestandene Defense-Tackle, die dort richtig Druck machen können. Und Jonathan Allen haben sie sich ja auch noch geholt von Alabama mit ihrem First-Round-Draft-Choice, dass der in Position 17 überhaupt noch verfügbar war, grenzte an ein Wunder und hatte eigentlich nur mit ein paar Verletzungssorgen zu tun. Die haben die Washington Redskins glücklicherweise nicht gesehen. Ich schätze ihn als einen der allerbesten Defense-Spieler der diesjährigen Draft ein, weil er hat nicht nur ein, sondern gleich drei Auszeichnungen als bester Defense-Liner, bester Defense-Spieler überhaupt der gesamten College-Jahrgangs 2017 bekommen, beziehungsweise 16 war ja letzte Saison. Und sie haben sich dann auch noch mit Zach Brown einen Starter geholt von Buffalo, der alle 16 Spiele gespielt hat, als Pro Bowler gewählt wurde. Also da haben sie auch richtig einen guten Zug getan. Wichtig wird sein, wie die Safeties in der Defense spielen, weil Josh Norman haben wir als einen Cornerback. Der wird natürlich erstmal eine Seite zudecken, aber wenn die Safeties dahinter nicht gut sind, und da sehe ich, dass DJ Swearinger vielleicht noch nicht so unbedingt die erste Wahl ist, die sie sich da geholt haben, aber abwarten. Also ich glaube, Kirk Cousins wird um einen neuen Vertrag spielen, egal wo, ob er jetzt bei den Redskins bleibt oder kann ja auch passieren. Es wird eine super Saison und alle sind glücklich und die bieten ihm 5 Jahre für 150 Millionen an. Kann auch sein, dass er da bleibt, aber haben wir nicht, dann will er sich empfehlen, egal bei wem. Und die Offense wird allerdings davon abhängen, wie gut er wirklich die Chemie mit den neuen Spielern aufbauen kann. Er verteilt gerne die Bälle, er hat gerne viele Anspielstationen bei der Offense, das wird auch so bleiben. Und die hat er eigentlich vom Papier her, ob er sie einbinden kann, daran steht und fällt nachher der Erfolg.
Die große Unbekannte hier in der NFC East?
Ja, weil das ist noch so ein bisschen der Punkt. Sie haben ja nicht nur ein paar Spieler ausgetauscht, sondern sie haben auch beide Koordinatoren ausgetauscht. Also Jay Gruden hat eine Vertragsverlängerung bekommen, hat dafür dann gesorgt, dass neuer Offense-Coordinator ist, neuer Defense-Coordinator dabei ist. Und insgesamt wurden 6 Coaches ausgetauscht im Coaching-Staff, 5 wurden noch befördert. Das heißt also, es sind 11 verschiedene Coaching-Positionen neu besetzt worden. Und das ist eine ganze Menge. Jim Tomsula, der ehemalige Head Coach der 49ers, ist dazu gekommen als Defense-Line-Coach. Der wird vielleicht den größten Einfluss einbringen können, weil er wirklich, den kenne ich noch aus Zeiten von Berlin Thunder hier, als er Defense-Line-Coach war und später Defense-Coordinator, wirklich ein absoluter Motivationskünstler, der kitzelt das Letzte aus seinen Spielern raus. Und wenn der in der Defense-Line das richtige Wort findet für die richtigen Spieler, dann hoffe ich mal für die Redskins, dass die ihre sehr, sehr schlechte Defense aus den vergangenen Jahren doch wirklich effizient verbessern können, weil die beste Defense-Statistik aus dem letzten Jahr war der 18. Platz in einer Kategorie und ansonsten waren alles so zwischen 25 und 29, egal ob es so Punkte ging, ob es Laufspiel pro Spiel ging, also negativ gesehen, wie viel hat man kassiert und Quarterback-Sacks war das Einzige, wo sie relativ gut noch dagestanden haben, aber auch nicht wirklich doll und da haben sie sich halt gerade auch mit Allen jetzt einen guten Spieler geholt. Und hoffe ich mal, dass sie da was schaffen können. Aber die ganz vielen Umstände, die neu sind, glaube ich mal, dass sie dieses Jahr mit den Playoffs leider auch nichts zu tun haben werden.
Die Philadelphia Eagles hatten letztes Jahr auch mit den Playoffs nichts zu tun. Mit 7-9 waren sie auf dem letzten Platz. Head Coach ist Doug Peterson seit der Saison 2016. Sie haben aber in der Offensive eine ganze Menge getan. Wide Receiver Alshon Jeffery ist gekommen. Torrey Smith als auf der Wide Receiver Position ist gekommen. LeGarrette Blount ist gekommen von den New England Patriots. Chris Long ist noch gekommen, Cornerback Rasul Douglas gedraftet worden, Running Back Donald Pumphrey ist gedraftet worden. Carson Wentz ist der Quarterback der Philadelphia Eagles. Beschweren kann er sich nicht über die Ziele, die er jetzt hat, oder?
Nee, das kann er nicht, weil das sind alles Veterans, aber sie haben alle noch nicht dieses All-Star-Potenzial gezeigt. Also Jeffery und Smith, ja, das sind sehr verlässliche Receiver, aber man muss ehrlich gestehen, keiner von denen hat im Moment jedenfalls aus meiner Sicht das Potenzial, in die oberste Liga der Wide Receiver einzutreten. Also wie Mike Evans von Tampa Bay oder wie Beckham aus von den New York Giants oder ähnliche Jungs, die dort wirklich in jedem Spielzug eine Gefahr für 6 Punkte bringen. Das sind die beiden nicht aus meiner Sicht. Also von daher, das ist wohl nicht die Spielweise von den Philadelphia Eagles. Die sind jetzt nicht diese Big Play Offense, die immer nur die Receiver die Seite runterschicken und dann hoffen, dass der Quarterback sie findet. Also von daher ist das jetzt vielleicht für ihre Spielweise auch ganz okay, weil sie dann eher auf die mittleren und kürzeren Pässe dann gehen wollen. Bei LeGarrette Blount habe ich Zweifel, ob er zum Beispiel ein Every-Down-Back ist. Also ob er wirklich die Situation, die er in New England ja wirklich sehr komfortabel gehabt hat, dass er nämlich immer dann ins Spiel kam, wenn es um die Punkte ging und um Situationen, wo man weiß, man braucht 3-4 Yards geradeaus durch die Mitte, dann ist er der richtige Mann dafür. Allerdings, ob er der richtige Mann dafür ist, der beim ersten Down, beim zweiten Down und beim dritten Down auf dem Feld bleibt, das wage ich zu bezweifeln. Also das sehe ich noch nicht so, dass er derjenige ist, der wirklich da das Laufspiel ganz alleine auf seinen Schultern tragen kann. Er ist ein guter Runner, er hat es immer wieder bewiesen, aber er wurde auch schon mehr als einmal entlassen bei Mannschaften. In Buffalo zum Beispiel hat er ein ganz grottiges Jahr gehabt, bevor er dann wieder zurück nach New England kam. Und er war ja auch schon mal bei New England längst nicht so erfolgreich wie das letzte Jahr. Letztes Jahr hat er natürlich davon gelebt, dass seine Mitspieler ihm so viel Gefahr abgenommen haben, weil die so viel Gefahr ausgestrahlt haben auf die Defense, dass sie auf ihn gar nicht so achten konnten. Und da war er in der Lage, halt mit seiner körperlichen und physischen Spielweise den Ball einfach mal durch die Reihen zu tragen und den ersten Verteidiger mitzunehmen. Das hat oftmals gereicht für einen Touchdown und deswegen hat er auch 18 Touchdowns in der vergangenen Saison erzielt. Ich glaube nicht, dass er die Anzahl bei den Philadelphia Eagles wiederholen kann.
Es gibt 2 neue Cornerbacks, beziehungsweise die alten Cornerbacks, Liotis McKelvin und Nolan Carroll, sind weg. Gibt es Probleme?
Ja, Cornerbacks sind, also richtig gute Cornerbacks sind wirklich rar gesät und wenn du dann auf die relativ neuen, unerfahrenen Spieler zurückgreifen muss, dann gibt es da schon Probleme. Das große Plus von Philadelphia ist so, dass sie mit der Defense-Line und den Linebackern relativ viel Druck ausüben können. Deswegen haben die Cornerbacks es ein bisschen leichter. Allerdings, wenn die dann auf die richtig guten Receiver treffen, und das müssen sie mindestens zweimal, zum Beispiel bei den New York Giants und denke ich mal auch bei den Dallas Cowboys mit Dez Bryant, den darf man ja auch nicht vergessen, wenn man über gute Receiver spricht, dann müssen sie auch gut covern können. Und da reicht der Druck alleine vorne nicht aus, weil dann spielt man schnelle kurze Pässe oder spielt halt mal eine Variante, dass man den Tight End drin lässt zum Blocken und hat dann ein bisschen mehr Zeit zum Pass zu werfen. Und das gegen gute Quarterbacks und gute Receiver wird das extrem schwer werden. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem Punkt, den wir ja ganz kurz auch schon angesprochen haben, Carson Wentz. Ob er derjenige ist, der die Offense von alleine tragen kann, weiß ich noch nicht. Ähnlich wie bei Dak Prescott und auch bei Jared Goff wird man viel darauf achten müssen, wie gut die zweiten Jahre dieser neuen Quarterbacks sind. Das erste Jahr hat Carson Wentz mit Abstand am meisten gespielt, neben Dak Prescott als Rookie-Quarterback. Und er hat bestimmt eine Menge gelernt. Jetzt muss man sehen, was er daraus für Schlüsse zieht und wie gut er wieder in die Saison kommt. Letztes Jahr ist er sehr, sehr gut gestartet, hat dann aber doch einige Probleme bekommen. Wenn er diese Erfahrungen jetzt auswerten kann und umsetzen kann und ein gutes Off-Season-Training hat, dann kann er seine Philadelphia Eagles weit bringen. Aber ich sehe es im Moment noch nicht.
Wie geht die Liga oder die Division aus?
Also nach meinem Dafürhalten, denke ich, wird der Geheimtipp auch diese Division gewinnen. Und zwar die New York Giants werden ganz vorne sein. Da sind einfach zu viele Potenziale da. Die Dallas Cowboys werden heimlich still und leise ganz knapp dahinter einkommen. Washington und Philadelphia dann auf 3-4.
Das war
und, der ja. Ist dann auch mit dem Einzug über die Wildcard in die Playoffs.
Das war die NFC East. Ihr könnt Roman Motzkus ab der nächsten Woche natürlich wieder bei RAN NFL sehen. Die werden dann jeden Sonntag natürlich die 19 und 22 Uhr Spiele übertragen. Also schaut mal rein bei den Kollegen von RAN NFL und hört bei uns die anderen Divisionen nach, weil Roman Motzkus und ich sind alle 8 Divisionen der NFL durchgegangen.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.